Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Schule war gestern, heute ist Klimademo. Wer weiß, vielleicht war das auch die Ansage an manchem Frühstückstisch heute Morgen, vermehrt vermutlich in Berlin. Denn dort war es keine alltägliche Freitagsdemo. Greta Thunberg selbst war nach Deutschland gereist, um in der Hauptstadt eine Rede zu halten. Und für viele Schülerinnen und Schüler hieß es deshalb Klassenausflug zum Brandenburger Tor. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Zu der Musik haben schon ihre Eltern getanzt. Jetzt rocken die Jungen das Berliner Regierungsviertel. Mit bunten Transparenten, auf denen Grünkohl statt Braunkohle steht, sind sie stundenlang durchs Berliner Regierungsviertel gezogen. Zehntausende Jugendliche und damit viel mehr als erwartet nahmen bis zum frühen Nachmittag teil an der Fridays for Future-Kundgebung. Mit dabei auch Emily aus Schöneiche in Brandenburg.
Wir sind hier, weil wir halt denken, dass wir die Generation sind, die was ändern kann. Weil die Politiker, die tun ja anscheinend ja nichts. Da müssen wir auch ein Zeichen setzen, dass wir auch was tun können.
Stolz ist die 13-Jährige, dass Greta Thunberg, die Initiatorin der Fridays for Future-Bewegung, wieder in Deutschland mit auf die Straße geht. Vor 2 Wochen war die junge Schwedin in Hamburg aufgetreten. Heute marschierte sie wieder mit.
Ich finde es gut von ihr, dass sie einfach ein Zeichen setzt. Denn ohne sie wären wir wahrscheinlich alle nie drauf gekommen. Denn sie hat uns einfach gezeigt, wie wichtig es ist.
Von Kritik, auch Häme mancher deutscher Politiker, lässt sich Greta Thunberg offenbar nicht beeindrucken. Während der Kundgebung hält die 16-Jährige ein Plakat hoch, auf dem auf Schwedisch steht: Schulstreik für das Klima.
We share a common goal. We want a future. Is that too much to ask for?
Wir teilen ein gemeinsames Ziel, ruft Thunberg kurz darauf in die begeisterte Menge am Brandenburger Tor. Wir wollen eine Zukunft. Ist das zu viel verlangt?
But we still haven't seen anything yet. This is only the beginning of the beginning. Trust me.
Das ist erst der Anfang. Vertraut mir, bittet der Gast aus Schweden dann noch. Längst ist das junge Mädchen mit den langen blonden Zöpfen zum Gesicht der Jugendbewegung geworden. Wir wollen endlich ernst genommen werden, fordert Thunberg für sich und ihre Generation. Die Jugendlichen prangern den Glauben an grenzenloses Wirtschaftswachstum an und sie verlangen ernsthafte Maßnahmen für mehr Klimaschutz. Dafür wollen sie besonders vor den näher rückenden Europawahlen jetzt kämpfen, kündigt Luisa Neubauer an, Organisatorin der deutschen Fridays for Future-Bewegung.
Wir werden bis zum Mai weitermachen. Wir werden die europäischen Wahlen massivst bestreiken, denn wir lassen nicht zu, dass Politiker von gestern unser Morgen kaputt machen, unseren Planeten und unsere Lebensgrundlage in ganz Europa und in der ganzen Welt. Thank you so much, everyone.
Politiker waren bei den Demonstrationen im Regierungsviertel ausdrücklich nicht eingeladen, betonen die Organisatoren. Dass ihnen immer wieder Kritik entgegenschlägt, weil einige die Schule schwänzen und weil die Bewegung ja keine ausgereiften Konzepte für mehr Klimaschutz vorlege, all diese Vorwürfe schmettern die Jugendlichen ab. Luisa Neubauer spielt den Ball zurück.
Wir fordern, dass die Regierung zunächst einmal loslegt, ihre eigenen Ziele einhält, die Klimaziele 2020, einen konkreten Kurs einschlägt für die Klimaziele 2030 und sich dann bewusst macht, dass das nicht reicht, dass wir für das Paris-Abkommen wesentlich ambitionierter sein müssen. Das heißt, wir brauchen schärfere Ziele und natürlich die Reduktion, die dazu hinführen.
Greta Thunberg bleibt noch übers Wochenende in Deutschland und wird am Sonntag im Fernsehen bei Anne Will erwartet.
Eindrücke von den Klimaprotesten in Berlin heute und im Auftritt der Klimaaktivistin Greta Thunberg, die vor allem eines geschafft hat, das früher vielleicht ein bisschen öko-verstaubte Klimathema als den neuen heißen Scheiß zu verkaufen. Und das dürfte eine Partei wie die Grünen freuen. Die feiern heute auf einem Parteikonvent ihr 40-jähriges Bestehen und haben auch sonst Grund zu guter Laune. Die Umfragewerte sind anhaltend gut, im Bundesdurchschnitt bei 18%, in den Ländern teilweise noch deutlich höher. Was für eine Entwicklung wird vermutlich auch Hubert Kleinert konstatieren. Er hat die Grünen in den 80ern mitgegründet. Heute beobachtet er die Partei als Politikwissenschaftler. Einen schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Herr Kleinert, kann man aktuell wieder sagen, es ist cool, ein Grüner zu sein?
Ja, von der, wie soll man sagen, vom Grundklima in der Gesellschaft ist es sicher so. Die Grünen haben mächtig Rückenwind. Auch thematisch, weil das Klimathema ist ja nun ein urgrünes Thema, das ist sicherlich richtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, da ist vieles recht labil. Die Grünen profitieren natürlich auch massiv von der sagen, fast säkularen Schwäche der SPD, der es, glaube ich, noch nie so schlecht ging in ihrer ganzen Geschichte wie heute. Also sagen wir mal so, eine günstige Situation für die Grünen, aber da, was die Unterstützung in der Gesellschaft anlangt, wir hatten schon mehrfach in den letzten Jahren sehr hohe Umfragewerte für die Grünen, und wenn es dann auf die Wahlen zuging, haben die sich dann doch nicht so ganz umgesetzt. Also ich bin da ein bisschen vorsichtig.
Helfen denn Greta und die vielen anderen jungen Menschen der Partei aktuell?
Na sicher, indem das auch mit dafür sorgt, dass dieses, ich wiederhole mich, urgrüne Thema öffentlich im Blickpunkt steht. Das ist sicher so, dass das jetzt auf der politischen Agenda nach oben rückt, dass davon auch die Grünen profitieren.
Aber Sie haben es eben schon angedeutet, die Alternativen sind halt auch schwierig. Was soll man sonst wählen quasi? Also es sind nicht nur grüne Themen, die Konjunktur haben, sondern es gibt einfach keine anderen wählbaren Parteien mehr?
Naja, das würde ich so nicht sagen. Wir haben ja erlebt, das Wählerverhalten hat sich ist in einer Weise fluide geworden. Also die Leute sind recht schnell bereit, auch eine andere Partei gegebenenfalls zu wählen. Davon haben die Grünen in der letzten Zeit massiv profitiert. Wir haben ja auch verschiedene Landtagswahlen erlebt, wo die Grünen auch aus der CDU, von früheren CDU-Wählern, doch beträchtliche Anteile dazu gewonnen haben. Die Wählerschaft ist sehr viel flexibler geworden. Die Stammwählerschaft der Parteien, wie man das früher genannt hat, hat sich stark verringert. Das ist im Moment ein Vorteil für die Grünen. Es kann aber in einer anderen Konstellation auch wieder zum Nachteil werden.
Wie viel Anteil an dem Erfolg der Partei hat ein gut aussehender und unprätentiös auftretender Grünen-Vorsitzender Robert Habeck?
Das ist schwer zu messen, aber es ist sicherlich so, dass die Grünen selten in der Vergangenheit so ein mediengängiges Spitzenpersonal hatten. Und das gilt natürlich in erster Linie für Habeck, der ja ein richtiger Star geworden ist in der Öffentlichkeit. Das kann man schwer aufwiegen in Prozentzahlen, aber sicherlich ist es für die Partei ein Aktivposten.
Nun debattieren die Grünen ja heute auch über das geplante neue Grundsatzprogramm, das bis Herbst 2020 fertig sein soll, ist also noch ein bisschen Zeit. Aber wie könnte sich die Partei denn aus Ihrer Sicht möglicherweise noch deutlicher profilieren?
Naja, der Partei haftet ja immer noch so ein wenig das Überkorrekte und so ein bisschen der erhobene moralische Zeigefinger an, wenn das noch stärker, also auch manchmal solche ein bisschen ein rechthaberischer Gestus und eine Überbetonung dessen, was man Political Correctness nennt. Also ich glaube, wenn die Grünen da ein bisschen duldsamer auftreten würden und auch mit ein bisschen mehr Verständnis für diejenigen, die da nicht so ticken, dass sie gleich in die Luft gehen, wenn die CDU-Vorsitzende missratene Karnevalsauftritte hinlegt. Da könnte man viele andere Beispiele nennen. Ich glaube, das wäre nützlich, wenn die Grünen auch stärker deutlich machen würden, dass sie auch in der Lage sind, zu begreifen, dass das Lebensgefühl der urbanen, jüngeren Mittelschichten, der akademisierten Mittelschichten, nicht einfach für die ganze Gesellschaft sozusagen verordnet werden kann. Ich glaube, das wäre nützlich. Und wenn sie einen etwas optimistischeren Fortschrittsbegriff hätten, ohne wertkonservative Elemente völlig aufzugeben. Also wir haben jetzt nicht die Zeit, über diese ganze Thematik künstliche Intelligenz und Netzpolitik und dergleichen hier im Einzelnen zu diskutieren. Aber ich glaube, da liegen ganz viele Fragen, die man so einfach nicht beantworten kann.
Empfehlungen des Politikwissenschaftlers Hubert Kleinert. Ich danke Ihnen.
Bitteschön.